NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1974. Die Pleite der Herrstadtbank in Köln.
Das Magazin des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Köln. In einem fensterlosen Raum mit 80 cm dicken Wänden steht Archivdirektor Ulrich Soenius vor einem Turm aus Umzugskartons. Er nimmt einen der rund 800 Aktenordner heraus.
Da geht es um Urteile. Wenn ich so richtig sehe, hat es zu tun mit Angestellten. Rechtsverhältnisse von Angestellten.
Wenn man sich den Ordner mal nimmt und aufschlägt, dann geht es hier um Forderungen, die an das Bankhaus Herrstadt gestellt worden sind von ehemaligen Gläubigern, die eine Summe X beantragen, aus dem Guthaben zu erhalten.
Herrstadt ist seit kurzem ein Fall fürs Archiv. Die Wirtschaftshistoriker sind am Zug, das zu bewerten, was vor 35 Jahren Schlagzeilen machte. Es war eine Katastrophe. Für alle Beteiligten. Für die Opfer.
Ich bin Rentnerin. Ne? Ich hatte ein paar Aktien von meiner Mutter geerbt. Natürlich muss ich jetzt abwarten, was damit passiert.
Für die Täter.
Ich war wie gelähmt. Habe mich ans Fenster gestellt und habe einfach geheult.
In 19 Jahren ist meine ganze Arbeit in die Bank geflossen. Und ich verliere ja mit der Insolvenz mein gesamtes Vermögen.
Es erschütterte die Kölner Klüngelgesellschaft.
Der begeisterte Karnevalist kam in der Gesellschaft gut an. Und sowohl die Erzdiözese Köln als auch die Kölner Bordelle vertrauten ihm ihre Gelder an.
Doch die Verhaltensweisen der Hauptfiguren, die im WM-Sommer 1974 zur Herrstadtpleite führten, sind nicht alleine typisch für diese Form des rheinischen Kapitalismus und auch nicht nur für diese Zeit. Sie sind auch bei der gegenwärtigen Finanzkrise zu finden.
Ich bin davon fest überzeugt, dass es da Mechanismen gibt, dass im Grunde genommen genau das Gleiche bei Lehman abgelaufen ist, das, was bei Herrstadt abgelaufen ist, nur auf einer ganz anderen Ebene.
Dieser Mechanismus, von dem der Wirtschaftspsychologe spricht, hat einen ganz einfachen Namen, den jeder versteht, auch ohne akademisches Studium.
Also Gier, etwas haben zu wollen, besitzen zu wollen, ist ein generelles Phänomen.
Diese Gier, dieser Animal Spirit, wie ihn der amerikanische Wirtschaftsprofessor Robert Shiller nennt, taucht immer dann auf, wenn Männer viel Geld bewegen können. Geld, das ihnen meistens nicht selbst gehört, dessen psychologische Strahlkraft sie aber zu selbsternannten, am Ende kaum noch kontrollierbaren Masters of the Universe werden lässt, zu Herren des Universums. Er hieß nicht ohne Grund Raumschiff Orion, der eigens für die 6 Devisenhändler der Herrstadtbank eingerichtete Abwicklungsraum. Erst Anfang 1974 war er renoviert worden und hatte ein für damalige Verhältnisse futuristisches Design. Es wird sicher das Gefühl der dort arbeitenden Raumschiff-Crew verstärkt haben, etwas Besonderes zu sein, eine schillernde Spezialeinheit innerhalb einer an sich biederen Bank. Auch wenn ihr Commander, der Abteilungsleiter Danny Dattel, das immer wieder herunterspielte.
Im Devisenhandel müssen Sie seriös, hart arbeiten. Sie müssen Kenntnisse haben, Sie müssen Informationen haben, Sie müssen die Fähigkeit haben, diese Dinge umzusetzen, geistig umzusetzen. Und dann können Sie auch Erfolg haben. Das ist eine sehr seriöse Arbeit. Und das hat mit Spielbank überhaupt nichts zu tun.
Die Ära der Devisenabteilungen begann bei Herrstadt und den anderen deutschen Banken im Sommer 1971. Damals wurde das seit dem Kriegsende übliche System der festen Wechselkurse aufgegeben. Von nun an konnte sich der Umtauschkurs, zum Beispiel zwischen Dollar und D-Mark, täglich ändern. Deshalb mussten Warengeschäfte, die in fremder Währung abgewickelt wurden, durch ein sogenanntes Devisentermingeschäft abgesichert werden. Für exportierende Unternehmen und ihre Hausbanken war das Alltag, auch bei Herrstadt in Köln. Doch im Raumschiff Orion begann man bald damit, auch ohne zugrunde liegende Warengeschäfte auf den künftigen Dollarkurs zu spekulieren. Und zwar in einem Umfang, wie er einer lokalen Privatbank nicht angemessen war. Es war bereits die zweite Herrstadtbank in Köln. Die erste war 1782 von Johann David Herrstadt gegründet worden. 1888 war nach 4 Generationen Schluss, weil sich kein Familienerbe fand. Erst knapp 70 Jahre später, 1955, nahm Ivan David Herrstadt diesen Faden wieder auf. Nach einer Lehre bei der Bank für Gemeinwirtschaft machte er sich selbstständig. Mit finanzieller Unterstützung eines Freundes, Versicherungskönig Hans Gerling.
Ich hatte natürlich immer schon den Traum, dieses alte Bankhaus Herrstadt wieder zu eröffnen. Das war aber nur möglich, darüber war ich mir vollkommen klar, wenn man also über die nötigen Kapitalien verfügte. Und das war natürlich nicht so einfach, denn ich selbst war ja nicht vermögend.
Ivan David Herrstadt, barock von Figur und Lebensstil, war eine Größe in der Kölner Gesellschaft. Nicht nur 50.000 Privatkunden, auch die Stadt und der Erzbischof vertrauten ihm ihr Geld an. Seinen 60. Geburtstag feierte er pompös im Kölner Opernhaus mit 850 Gästen. Dabei liefen in diesem wirtschaftlichen Krisenjahr 1973 die Geschäfte nicht gut bei Herrstadt. Viele Abteilungen der Bank machten Verluste. Mit einer Ausnahme. Die Devisenastronauten vom Raumschiff Orion bügelten mit ihren Gewinnen das Ergebnis wieder glatt.
Mit der Freigabe der Wechselkurse wurden die Bewegungen im Devisenhandel, die Kursbewegungen, größer. Entsprechend gab es natürlich auch mehr Möglichkeiten für die Devisenhandelsabteilung der verschiedenen Banken Geld zu verdienen.
Und genau das taten sie bei Herrstadt. Zunächst nur für ihre Kunden, dann auch auf eigene Rechnung. Und schließlich wollte jeder Lehrling in der Bank von diesen scheinbar spielerischen Gewinnen etwas abbekommen, erinnert sich Danny Dattel in einem 20 Jahre alten Interview.
Weil die natürlich sich sagten, die sind vom Fach, die hören die Flöhe husten. Ich nicht, ich sitze in der Kreditabteilung oder in der Buchhaltung. Also, lieber Kunden, sag mal weiter, wenn der X oder der Y was macht, ruf mich an, dann bin ich sofort auch dabei.
Im Herrstadt-Universum war eine Welle in Bewegung geraten, die sich nicht mehr stoppen ließ. Dieses Phänomen lasse sich bei allen sogenannten Spekulationsblasen der Wirtschaftsgeschichte beobachten, sagt der Münsteraner Psychologe Arnold Kitzmann. Ob es um Eisenbahnaktien im 19. Jahrhundert oder Internetfirmen ging, das Verhalten der Geldanleger in einer solchen Atmosphäre war immer das gleiche.
Ich glaube, gerade in so einer Situation gibt es einen hohen Grad der emotionalen Ansteckung. Man beeinflusst sich selber stark, wird immer unvorsichtiger, wird immer euphorischer. Ich glaube, es tritt auch eine Irrationalität auf dabei. Man denkt nicht mehr in nüchternen Kategorien, weil die Gier dazu führt, dass der eigene Verstand vernebelt wird, dass man selber nicht mehr so klar denken kann.
In solch einer euphorischen Situation will niemand sehen, hören und schon gar nicht aussprechen, dass Devisenspekulationen nicht nur hohe Gewinne ermöglichen, sondern auch hohe Risiken in sich haben.
Es wird einzelne Stimmen und es wird kritische Stimmen gegeben haben, aber auf der Welle der Euphorie wird man dann so getragen, dass man eben diesen kritischen Stimmen nicht mehr nachgeht und selbst Zweifel dann bekommt und sich sagt, also warum soll ich ja der Spielverderber sein und warum soll ich mich dem entziehen?
Arnold Kitzmann geht noch einen Schritt weiter. Auch das, was die jüngste und bisher größte Finanzkrise der Weltwirtschaft ausgelöst hat, folgte dem gleichen Muster. Wieder wurde besinnungslos spekuliert, wieder wurden todsichere Anlagemöglichkeiten angepriesen, wieder wurden fantastisch klingende Renditen versprochen. Und zwar nicht mit Waren oder Dienstleistungen, mit Geld sollte noch mehr Geld verdient werden. Wieder waren Banker im Geldrausch. Diesmal nicht im Kölner Bankenviertel, sondern an der New Yorker Wall Street.
Bei Lehman waren 200 Milliarden Dollar im Spiel, bei Herrstadt eben 500 Millionen D-Mark. Das sind zwar ganz unterschiedliche Summen und ganz unterschiedliche Einflüsse, aber die Mechanismen, die jetzt bei Herrstadt in dieser Sechsergruppe abgelaufen sind, diese Gruppendynamik und diese Wertvorstellung, die da entwickelt wurden, nämlich die Gier, immer schneller Geld zu verdienen, diese Mechanismen sind möglicherweise sehr ähnlich gewesen.
Zurück ins Frühjahr 1974.
10, 9, 8.
Im Raumschiff Orion war zwar die Stimmung noch immer im Steigflug, die Zahlen waren es aber nicht, erinnert sich Danny Dattel, der Leiter der Devisenabteilung.
Im Februar 1974, da begannen entsprechend die Zahlen zurückzugehen. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir dann im März und im April schon erhebliche Verluste gehabt, die auch dann von der Geschäftsleitung regelrecht finanziert werden mussten, weil das Loch musste ja irgendwie gestopft werden.
7, 6, 5.
Wer zu welchem Zeitpunkt was wusste oder zumindest hätte wissen müssen, darüber gingen nach der Schließung der Herrstadtbank zwischen den Beteiligten die Meinungen weit auseinander. Während Danny Dattel behauptete, alles sei mit Wissen oder zumindest klammheimlicher Duldung der Chefetage passiert, stellt Ivan David Herrstadt die Sache ganz anders dar.
Es ist also scheinbar doch so gewesen, dass die Devisenabteilung mehr Geschäfte gemacht hat, als sie eben der Geschäftsleitung gegenüber zugegeben hat.
4, 3.
Erst am 10. Juni, also knapp 2 Wochen vor dem Crash, will Ivan Herrstadt erstmals von den Verlusten der Devisenspekulanten seines Hauses erfahren haben.
Ich fragte Dattel auf Ehr und Gewissen, ob mit diesen 64 Millionen nun alles erfasst sei. Er bejahte dies, aber uns ließ in der Geschäftsleitung die Sache keine Ruhe. Wir prüften weiter und stellte sich also heraus, dass der Verlust also viel höher war und sich zwischen 470 und 520 Millionen bewegen sollte.
2, 1, 0.
26. Juni 1974 nachmittags. Hunderte von Herrstadtkunden hören von der Pleite ihrer Bank und fahren zur Hauptstelle. Ein Mitarbeiter mit Megafon will sie beruhigen.
Wir sind also bemüht, diese Frist zu verkürzen und ihnen andere Möglichkeiten zu geben. Diese Gespräche laufen zurzeit.
Die Menschen haben Angst um ihre Ersparnisse.
Ich habe 2 Tage vorher noch angerufen, weil Termingelder fällig war. Und da hat die Dame mir geraten, es da zu lassen. Und hat mir sogar noch 0,25% mehr gegeben. Und ich war glücklich.
Hoffentlich sind die Depotaktien nicht auch von den Herren angegriffen worden.
Hinter den Kulissen begannen Krisensitzungen. Der Herrstadt-Großaktionär Hans Gerling nahm daran teil, Vertreter der Bundesregierung, der Bundesbank und der anderen deutschen Großbanken. Man stellte fest, die Verluste waren groß, aber Herrstadt besaß auch erhebliches Vermögen, zum Beispiel Wertpapiere und Immobilien. Die jetzt noch notwendige Restsumme, um die Bank zu retten, war gering, zumindest wenn man es ins Verhältnis setzt zu den Beträgen, mit denen in jüngster Zeit die Commerzbank oder die Hypo Real Estate aufgefangen wurden. Aber er wurde nicht gerettet, beklagte sich Ivan David Herrstadt.
Die 3 Großbanken, die zu einer Besprechung gebeten waren, erklärten sich leider nicht bereit, die Sanierung durchzuführen. Vielleicht war ihnen der Betrag zu groß. Auf der anderen Seite spielt natürlich die Konkurrenz auch immer eine gewisse Rolle. Also ich fühle mich doch sehr im Stich gelassen.
Damals kannte man den Begriff noch nicht, aber heute würde man wohl sagen, die kleine Privatbank war nicht systemrelevant, bestenfalls für Kölner Verhältnisse. Doch der erste Zusammenbruch einer deutschen Bank nach dem Zweiten Weltkrieg blieb nicht ohne Resonanz. Als Konsequenz haben die Kreditinstitute danach den sogenannten Einlagensicherungsfonds gebildet, also das Versprechen, im Falle einer Pleite für die Spargelder der Kunden gerade zu stehen. In 2 Gerichtsverfahren wurde Ivan D. Herrstadt wegen Bilanzfälschung und Untreue zunächst zu 4,5 Jahren Haft und später in einer Neuauflage zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Danny Dattel war nicht verhandlungsfähig. Er leidet als überlebender Jude von Auschwitz unter dem sogenannten KZ-Syndrom und lebt heute, 80-jährig, zurückgezogen in Köln. Die Herrstadt-Pleite hat das Vertrauen der Menschen zerstört, aber nicht in jedem Fall ihre Vermögen. Die Kleinsparer erhielten, trotz anfänglicher Sorge, mehr als 80% ihres Geldes zurück. Ist also alles geklärt? Oder schlummern noch Sensationen in den Herrstadtakten, die das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv seit kurzem beherbergt? Direktor Ulrich Soenius hat keine Illusionen.
Erstmal gab es ein großes Insolvenzverfahren mit Gläubigeransprüchen. Das zweite, es gab ja auch Strafprozesse. Und diese Prozesse sind alle schon sehr intensiv untersucht worden, wo ich also erstmal nicht vermute, dass große Überraschungen, historische Überraschungen kommen. Das glaube ich nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Kölner Herrstadtbank, die am 26. Juni 1974 ihre Schalter schloss. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den italienischen Maler und Baumeister Giorgio Vasari.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.